Einblick nachgefragt. Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Versorgung 2030. Regional, digital, nachhaltig. Christoph Nitz hat ReferentInnen des 18. Kongresses für Gesundheitsnetzwerker interviewt. In dieser Folge mit Professor Josef Hilbert, dem Vorstandsvorsitzenden des Netzwerk Deutscher Gesundheitsregionen, NDGR, Dr. Med. Tobias D. Gantner, dem Gründer und Geschäftsführer der Healthcare Futurists GmbH, Dr. Amir Paraster, dem Gründer und CEO von Epitop und Timo Steen, dem Geschäftsführer der RSG Register Solutions GmbH. Professor Dr. Josef Hilbert ist Vorstandsvorsitzender des Netzwerks Deutsche Gesundheitsregionen NDGR e.V. und Direktor des Instituts Arbeit und Technik IAT in Gelsenkirchen. Er ist ein anerkannter Experte für integrierte Versorgungskonzepte und die Gestaltung regionaler Gesundheitsnetzwerke.
Herr Professor Dr. Hilbert, freut mich, dass Sie kurz Zeit für unseren Podcast finden. Sie haben gerade beim 18. Kongress für Gesundheitsnetzwerke über die Zukunft der Regionen im Gesundheitswesen diskutiert. Da ist natürlich zunächst zu sagen, dass das Gesetz zunächst mehr vorgesehen hatte. Was empfinden Sie denn als Vorsitzender des NDGR am wichtigsten wieder in den Gesetzesentwurf zurückzubekommen?
Aus meiner Sicht funktioniert Versorgung vor Ort am besten dann, wenn es Menschen gibt, die sich um den Aufbau, um den Betrieb und um die Evaluierung regionalspezifischer Versorgungslösungen kümmern können. Diese Menschen brauchen Erfahrung, die brauchen Wissen, die brauchen auch kommunikative Fähigkeiten, Empathie, die müssen Vertrauen aufbauen, und solche Menschen fallen nicht vom Himmel, sondern die brauchen Hintergrund und die wollen auch Geld. Sonst können sie sich dieser Aufgabe nicht widmen, und aus diesem Grund brauchen wir einen Rechtsrahmen und eine Finanzierungsgrundlage, auf der solche Menschen sich um regionale Versorgungsentwicklung kümmern können. Und dass es diese Finanzierungsgrundlage nicht gibt und dass die entfallen ist in der Veränderung des Gesetzentwurfs und dass es auch keinen konkreten Rechtsrahmen mehr gibt für regionale Versorgungslösungen, zugeschnittene spezifische Versorgungslösung, das ist das eigentliche Problem. Und ich habe ja versucht auszudrücken, dass das wahrscheinlich kein rausgeschmissenes Geld ist, wenn man in regionale Versorgungslösungen und auch in die Kümmerer investiert. Denn bei den vielen Projekten, Modellprojekten, die es gegeben hat, ist zwar nicht alles gut gegangen, aber irgendwie zeichnet sich doch ab, dass also regionale Versorgungslösungen qualitativ besser sein können, auf Akzeptanz bei den Betroffenen und ihren Angehörigen stoßen und auch einen wirtschaftlicheren Umgang mit dem Geld garantieren können. Und deswegen hätte ich den Mut zu sagen, schafft einen Topf zum Investieren, der durchaus revolvierend angelegt sein kann, den man also vielleicht nach 10 Jahren irgendwie peu à peu zurückzahlen muss oder zurückzahlen kann. Aber wir müssen am Anfang eben so eine Perspektive haben, dass man den Einstieg, die Initialkümmerei tragen kann. Sonst wird da nichts von. Es gibt manchmal vor Ort Lösungen, dass es auch ohne geht, aber das hält meistens nicht lange. Und kann man erst recht, also auch nicht flächendeckend erwarten.
Gesundheitsregionen sind das eine, das im Gesetzesentwurf inzwischen fehlt. Der andere Punkt ist, es waren auch Gesundheitskioske geplant. Minister Lauterbach wollte sogar 1000 Stück in Deutschland nach Pilotprojekten, die ja auch mit dem Virchow-Bund und anderen in Hamburg zum Beispiel begonnen wurden. Inwieweit sehen Sie da ein Konkurrenzverhältnis zwischen Gesundheitsregionen oder wo könnten Gesundheitskioske quasi die Gesundheitsregionen verstärken oder punktuell unterstützen?
Ja, Gesundheitskioske können ein Ergebnis sein, was man in Gesundheitsregionen erarbeitet hat. Der Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen geht ja immer ein Nachdenken voraus, häufig sogar wissenschaftlich basiert mit also Daten zur Versorgungssituation und zur Morbidität und Mortalität in der jeweiligen Region. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass ein Gesundheitskiosk eine Antwort auf die spezifischen Probleme in einer Region sein könnten, dann sollte man das tunlichst auch so angehen. Das, was Minister Lauterbach am Anfang kundgetan hat, dass er das flächendeckend für ganz Deutschland machen will, das war vielleicht eine gute euphorische Absicht. Aber ich würde sagen, man sollte das sehr sorgfältig planen und auf den jeweiligen Kontext zuschneiden. Aber der Vorwurf, dass da generell Doppelstrukturen geschaffen werden und Geld also sozusagen verbrannt wird, den halte ich für nicht angemessen. Denn wir haben durchaus also Zusammenhänge, in denen das sehr gut laufen und klappen kann. Ich habe das in Essen erlebt, wo im Essener Norden, in einem Stadtteil mit also besonderen gesundheitlichen Herausforderungen, also einer eher sozialmedizinisch bedingten sehr hohen Morbidität, wo man da, nachdem zwei kleinere Krankenhäuser geschlossen worden sind, Kioske aufgebaut hat, die dann zugehend auf Menschen mit sozusagen besonderem Kümmerer- und Versorgungsbedarf also zugegangen sind. Und das war für die Region, für die Stadt durchaus eine interessante Perspektive. Sonst hätten sie dort ganz blank gestanden. Und so ähnliche Dinge höre ich auch beispielsweise aus Sachsen, aus ländlichen Regionen. Als dieser Gesetzentwurf so verändert wurde, klingelte bei mir das Telefon und unsere Kolleginnen und Kollegen aus der sächsischen Region, die sagen, was sollen wir denn jetzt in der Lausitz oder in der sächsischen Schweiz antworten, wie wir Versorgung weiterentwickeln können, wenn wir diese Instrumente nicht bekommen? Dann sind wir blank. Nicht? Und da wäre auch eine kreative Variante vom Gesundheitskiosk, vielleicht sogar mit mobilen Angeboten, eine Antwort gewesen. Und ich denke, dass wir die Regionen da nicht alleine lassen dürfen, sondern wir müssen ihnen solche Gestaltungsmöglichkeiten geben. Vielleicht in Sachsen passiert das ja auch viel, im engen Zusammenspiel mit dem Uniklinikum in Dresden. Da lässt sich was machen, aber man braucht halt das, was ich eben umrissen habe. Investitionsmöglichkeiten, Kümmerer, die man auch bezahlen kann und dann Wirkungsmessung, ob das Ganze Sinn und Verstand hat.
Sie haben gemeinsam mit anderen Verbänden, unter anderem den Bundesverband Managed Care, als Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion, NDGR, eine Resolution, einen gemeinsamen Aufruf verabschiedet. Der ist jetzt schon ein paar Wochen im Land. Wie sind die Reaktionen? Wie wird es aufgenommen, auch von der Politik, das gemeinsame Engagement, bei dem Sie...
Ja, Sie haben ja gehört, heute die Bundestagsabgeordnete der FDP, Frau Lübcke, war da. Die hat ja also uns eigentlich ein wenig Mut gemacht. Da gibt es noch ein parlamentarisches Verfahren. Und dort ist der sozusagen Hilferuf gehört worden und der Gestaltungsbedarf gesehen worden. Ich erlebe das von vielen anderen politischen Akteuren auch, dass diese sagen, Gott sei Dank, dass ihr das gemacht habt. Ob das allerdings in einem irgendwie gearteten Package-Deal, den Politik häufig so macht, dann tatsächlich auch umgesetzt werden kann, da kann ich nur hoffen. Und mir ist ein bisschen bange davor, aber also man soll das Ganze ja zuversichtlich eingehen und angehen und insofern hoffe ich mal zuversichtlich. Aber die Hand dafür ins Feuer legen würde ich nicht, dass das noch rückgängig gemacht werden kann. Irgendwie wird es niemand überraschen, wenn ich schon mal irgendwie jetzt mit der Opposition gesprochen habe. Wie seht ihr das denn eigentlich? Und was denkt ihr für die nächste Saison darüber? Man muss ja irgendwie mit Enttäuschungen umgehen. Aber irgendwie jetzt für das nächste Verfahren ist erstmal einfach nochmal Zuversicht angesagt.
Auf jeden Fall. Digitalisierung gilt ja auch als eine mögliche Lösung in der regionalen Versorgung. Will sagen, man hat durch den demografischen Wandel das Problem, dass nicht genügend Ärztinnen bereitstehen in der vor allem ländlichen Versorgung. Inwieweit sehen Sie da Ansätze und wo müsste man weiterhelfen, dass quasi Digitalisierung auch in Form von telemedizinischen Angeboten oder auch Telemonitoring eben dort unterstützt, wo eben durch den Wegfall der Babyboomer in der Ärzteschaft quasi Lücken gerissen werden?
Tja, ich sag mal so, das erste Projekt, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe im Gesundheitssektor, hieß das virtuelle Altenheim. Das war im Jahre 1996. Dort haben wir zusammen mit die Systems und dem evangelischen Johanneswerk Menschen zu Hause vor ihren Fernseher gesetzt, mit dem sie dann sprechen konnten. Und der antwortete auch. Da erschienen andere Menschen drauf. Und die haben Einkaufsdienstleistungen erledigt, die haben Dienstleistungen im Bankbereich erledigt, die haben mit denen Fitnesstraining gemacht. Die haben auch mal eine Zeit lang hingeguckt in Richtung auf, wie kann man die Leute unterhalten, sodass dass die Angehörigen auch mal eine Pause hatten und so. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war ein erfolgreiches Projekt. Aber dann fanden die Telekom und das evangelische Johanneswerk nicht zueinander zu einem Geschäftsmodell. Besonders enttäuscht in diesem Kontext war ich über die Telekom, weil die mit absurden Argumenten das nicht eingesehen haben, dass das ging. Also die hatten keine fachliche Grundlage, waren aber trotzdem erfolgreich. Das war ein erfolgreicher Rohrkrepierer. Ich erzähle diese Geschichte, um zu sagen, dass ich absolut überzeugt bin, dass telemedizinische Lösungen einen ganz signifikanten Beitrag leisten werden. Aus diesem Projekt weiß ich aber auch, dass es insbesondere das Zusammenspiel von telemedizinischen Dienstleistungen und realweltlichen Dienstleistungen, also dass das eine ganz große Rolle spielt. Und das muss man hinkriegen und dann kann das eine wunderbare Ressource sein. Und wir haben die technischen Möglichkeiten, wir haben die organisatorischen Möglichkeiten, wir haben die konzeptionellen, teilweise sogar die finanziellen Möglichkeiten, das zu realisieren. Aber ich bin gerade in einer Region selbst unterwegs, es muss jemanden geben, der die Akteure zusammenbringt. Mhm. Sonst klappt das nicht. Da brauchen wir wieder den Kümmerer, der sich 2 Jahre Zeit nehmen kann, ein Herz- und Diabeteszentrum mit einem Institut für angewandte Telemedizin, mit dem Ärztenetz, was Sie heute auch kennengelernt haben, zusammenzubringen und zu sagen, wir könnten doch eine neue intelligente Variante der Versorgung chronisch Kranker machen, gemeinsam aufziehen. Wir haben alle Möglichkeiten dafür, aber es muss jemand organisieren. Und wenn es den nicht gibt, von selbst kommt die Digitalisierung nicht als Segen über uns, sondern nur, wenn wir sie machen.
Der Kongress hat das Motto Versorgung 2030. Mhm. Wenn wir uns also in 6 Jahren wieder treffen, wie sieht dann die Versorgungslandschaft speziell aus der Sicht der Gesundheitsregionen aus? Oder was wäre Ihre Wunschvorstellung? Wie soll es in 6 Jahren aussehen?
Also, ich habe heute ja schon gesagt, wir haben schon erlebt, dass es einen Wettbewerb gibt von kreativen Köpfen um gute Lösungen. Diesen Wettbewerb wird man nicht ersticken können, sondern wir erleben das ja auch, dass da, wo es intelligente Lösungen gegeben hat, man selbst dann, wenn die Finanzierung durch den Innovationsfonds entfallen ist und so, man kann das nicht zurückbauen. Die Kommunen können aus einem erfolgreichen Projekt nicht aussteigen. Insbesondere die Kommunen, weil es ihnen dann richtig politisch Ärger bringt. Ne? Und deswegen beobachte ich das an mehreren Stellen im Land, dass sie dann nach Auffang- und Ausweichlösungen suchen. Also der Marsch geht weiter. Nicht? Und ich denke, er wird auch, weil die Probleme so drängend sind, sich noch weiter verstärken. Wir werden entweder eine völlig kaleidoskopische Landschaft von mehr oder weniger verbundenen Versorgungslösungen haben, oder wir werden politischen Rückenwind bekommen, sodass das flächendeckender und breiter ist und vielleicht auch sozusagen besser evaluiert und Wirksamkeit sicher sozusagen überprüft und fundiert. Also die Segel setzen, das wird weiterhin passieren, aber wie viele Segel gesetzt werden, das ist noch fraglich, und ob der Wind dann aus der richtigen Richtung kommt, das hängt von der Politik ab.
Herr Professor Hilbert, vielen Dank.
Dr. Med Tobias D. Gantner ist Gründer und Geschäftsführer der Healthcare Futurists GmbH, einem internationalen Netzwerk von innovativen Unternehmen im Gesundheitsbereich. Er studierte Humanmedizin, Philosophie, Gesundheitsökonomie sowie Rechtswissenschaften und war in verschiedenen Führungspositionen bei der Gesundheitswirtschaft tätig. Gantner betreibt mit der Philon Med GmbH sogenannte Ohne-Arzt-Praxen für die digitale Patientenversorgung.
Sehr geehrter Herr Gantner, ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Ich freue mich auch.
Herr Gantner, die Healthcare-Futuristen sind hier beim 18. Kongress für Gesundheitsnetzwerker. Was können die Netzwerkerinnen mitnehmen von Ihnen für die Zukunft des Gesundheitswesens?
Ich glaube, die wissen schon sehr viel, wir können da nicht mehr so viel beitragen, aber wir können das, was wir alle schon gemeinsam erkannt haben, einfach nochmal unterstreichen. Wir müssen vernetzt denken. Und zwar damit meine ich nicht nur irgendwie im Internet denken oder möglichst viele Daten vernetzt zur Verfügung stellen, um künstliche Intelligenz damit vielleicht noch klüger zu machen, sondern auch wir untereinander müssen uns besser vernetzen. Vieles an Technologie gibt es schon, muss nicht neu erfunden werden. Aber wir müssen miteinander unsere Beziehungen gestalten, und das geht eben nur über Netzwerken und vor allem auch über persönliches Netzwerken, dass man sich kennenlernt, dass man einander vertraut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man zum Beispiel in der Pandemie, wenn man das erste Mal jemanden kennenlernt und das virtuell geschieht, der Beziehungsaufbau ganz anders funktioniert. Das heißt, man braucht immer noch die persönliche Begegnung. Und das ist das, was mich auch schon, ich habe nachgerechnet, 2007 war ich das erste Mal auf dem Gesundheitsnetzwerkerkongress, was mich immer wieder auch begeistert, da hier vor Ort mit dabei zu sein. Denn hier gibt es viele Gleichgesinnte, die sagen, wir wollen die Versorgung voranbringen, und das nicht nur in akademischen Projekten, sondern wirklich handfest, weil wir eben mit den Leuten, die diese Versorgung betrifft, auch vor Ort zu tun haben. Was können Sie von uns lernen? Wir haben so ein bisschen diesen Entrepreneurial Mindset, dieses, wir probieren es mal aus. Ne? Umwege erhöhen die Ortskenntnis, hat meine Oma immer gesagt. Und man muss auch mit einkalkulieren, dass man mal scheitert. Das gehört dazu. Dann lernt man aber auch was. Also man kann schon hinfallen, dann steht man auf, schüttelt sich, wischt den Staub ab und dann geht's weiter. Und ich glaube, das müssen wir mehr lernen miteinander, dass wir nicht nur Projekte machen, von denen wir schon 100% wissen, dass sie funktionieren. Dieses Ausprobieren, dieses Üben, dieses Prototypen bauen, das ist etwas, was wir bei den Healthcare Futurists kultivieren, was wir vorantreiben wollen, voranbringen wollen. Und deswegen sind wir auch heute hier.
Sie waren auch bei der DEMEA mit Ihrem wunderbar anzuschauenden Maker-Mobil. Was kann ich da machen oder was haben die Menschen bei der DEMEA und auch jetzt hier beim Netzwerkerkongress, was konnten die da machen?
Ja, unser Healthcare Maker Mobil, das ist unser Mehr-Einsatzwagen. Also damit haben wir einfach die Möglichkeit, den modular zu bestücken und in verschiedene Projektszenarien einzusteigen oder Dinge auszuprobieren. Das ist ja häufig so, nehmen wir mal an, jemand überlegt sich, er möchte beispielsweise die augenärztliche Versorgung in einem ländlichen Gebiet verbessern, dann schreibt er irgendwie einen Innofonds-Antrag, das dauert lang, das ist aufwendig, dann wird er vielleicht positiv beschieden, bis dann alles Material beschafft ist und, vergeht sehr viel Zeit. Wir sind da agiler unterwegs, eben auch als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen und sagen, oi, da gibt es eine Herausforderung, gibt es ein Problem, wie können wir das lösen? Wie können wir das ganz pragmatisch lösen? Und so haben wir zum Beispiel im nördlichen Sachsen-Anhalt in Osterburg auch mal unser Maker Mobil als Augenarztpraxis umgebaut und sind dorthin gefahren und haben dort die Leute dann eben in Osterburg untersuchen können mit einer telemedizinischen Anbindung an die Uniklinik in Magdeburg mit einer künstlichen Intelligenz und konnten das einfach mal alles ausprobieren und haben dann gelernt, was funktioniert noch nicht, warum funktionieren die Dinge noch nicht. Anderes Setting ist, wir haben das Auto mal als Kinderarztpraxis umgebaut, sind in soziale Brennpunkte gefahren, mal kennengelernt, wie wird Kinderheilkunde eigentlich von Menschen mit Migrationshintergrund im sozialen Brennpunkt wahrgenommen. Da ist ja auch was Kulturelles mit dabei. Jetzt sind wir gerade am Überlegen, ob wir dieses Auto als mobile Apotheke mal gestalten und schauen, dass wir mit der Basismedikation, so diesen Top-WHO-Medikamenten ausgestattet, in ländliche Regionen fahren und Menschen dort versorgen, in Zusammenarbeit natürlich nur mit Fachleuten, also hier in dem Fall mit Apotheken. Und das passiert dann so nebenzu ist auch unser fahrbares Podcast-Studio, wo wir unseren Podcast Mehr Einsatzwagen aufnehmen, wo wir zu Leuten hinfahren, dort wo sie sind, die dort einladen, mit uns da drin zu sitzen und dann Aufnahme zu machen. Grundsätzlich ist das Auto also wie so eine Spielwiese letztlich, wie so Elektro-Steck-Arbeitsplatz, ja, wo sie mal ein Spannungsmesser hinklemmen und ein Lämpchen und so weiter, wo sie also mal wirklich spontan Dinge ausprobieren können. Und da haben wir mal Lust, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten.
Herr Gantner, gestern gab es eine Session zu Telemedizin und Telemonitoring und da hat Matthias Miewes, der SPD-Bundestagsabgeordnete im Digitalausschuss und im Gesundheitsausschuss, so eine Vision präsentiert, dass quasi mehr Telemedizin möglich gemacht werden sollte und dass man auch mit so einem Slogan "Bleibt zu Hause, wenn ihr möchtet" quasi ein bisschen Angst bei den Bürgern wegnimmt. Was halten Sie von solchen Vorschlägen insgesamt und glauben Sie, dass man damit die demografischen Probleme, die man ja in der ärztlichen Versorgung immer mehr auch spürt, dass man die damit vielleicht ein Stück weit lösen könnte?
Also grundsätzlich befürworte ich solche Ansätze. Wir stellen ja auch Technologie zum Thema Telemedizin her. Das ist also durchaus dann auch pro domo argumentiert. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir Menschen befähigen müssen, sich selber mehr um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Und das geht eben nicht nur bei Health Literacy los, sondern auch dabei, wie gehe ich dann mit telemedizinischen Zugängen zum Gesundheitswesen um. Und die haben wir ja, die finden über unsere Smartphones statt, die finden vielleicht über Smartwatches, Smart Rings, was auch immer es da an Technologie dann auch zukünftig geben wird, statt. Und es ist für mich schon fast eine Art der unterlassenen Hilfeleistung, wenn man die Daten, die man dort generieren könnte, nicht generiert und sie nicht verwendet. Das Thema Telemedizin ist meines Erachtens, sagen wir mal, wenn man Telemedizin at home macht, ist es limitiert, weil ich habe halt Geräte, die möglicherweise keine Medical Devices sind im klassischen und im herkömmlichen Sinne, sondern ich habe da vielleicht eine gute Kamera und ich habe da möglicherweise auch gute Datenübertragungen. Gleichzeitig ist es aber bei bestimmten Erkrankungen halt auch wichtig, wenn ich irgendeine Hauterscheinung habe, ist die jetzt gelb oder ist die jetzt orange? Mhm. Und wenn die Beleuchtung nicht passt, also dazu, dann habe ich als Arzt oder vielleicht auch als KI, die das vielleicht mal diagnostiziert oder präliminär diagnostiziert, eine Herausforderung. Ich glaube aber, dass wir in der Versorgung neue telemedizinische Schritte bekommen werden oder schon bekommen. Also das, was ich zu Hause machen kann, was Herr Mewes ja da sagt, also stay at home. Und das ist sicherlich für Erkrankungen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit auch eine total gute Sache. Aber es geht ja weiter, gibt sicherlich auch diagnostische Herausforderungen, in denen man einfach gutes Gerät braucht, das dann eben auch eine medizinische Zertifizierung hat. in das aber zum Beispiel auch durch gut qualifizierte Pflegekräfte zu bedienen ist. Also wir sind ja da an diversen Projekten, wie zum Beispiel der digitalen Residenzpraxis dran, wo es eben darum geht, unter dem neuen Paragraph 64d SGB V, also der Heilkundeübertragung, Pflegekräfte zu befähigen, Diagnostik durchzuführen, die so gut ist, dass auf dieser Diagnostik basierend entweder schon die Pflegekraft der Entscheidung fällen kann oder die Ärztin dann asynchron später eine Entscheidung dazu fällen kann. Und ich glaube, dann werden wir der Telemedizin und den Ausbaustufen der Telemedizin auch gerecht. Im Moment haben wir synchrone Telemedizin, das heißt, ein Patient sitzt da, guckt in die Kamera, da sitzt dann ein Arzt oder vielleicht auch eine MFA und dann gibt es da ein Gespräch. Das bedeutet immer, dass man zwei oder drei Leute synchronisieren muss. Also, dass die gemeinsam Zeit haben. Das ist schwierig. Die asynchrone Telemedizin bedeutet, ich habe hier jemanden, der macht eine Diagnostik, die wird dann in der Cloud abgelegt, da ist dann auch alles sicher und wird dann von der Ärztin, dem Arzt abgerufen zu einem anderen Zeitpunkt und dann entsprechend diagnostisch bewertet. Und der letzte Punkt, der meines Erachtens wichtig ist, wir bieten Telemedizin noch nicht, meines Wissens, noch nicht adäquat in den medizinischen Curricula an. Wir denken immer noch, naja, das ist halt wie normale Medizin, also Anführungszeichen normale Medizin, nur halt über den Computer. Und ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Es gibt ja diverse Studien, die sagen, der Arzt wirkt doch als Medikament, also die Präsenz des Arztes. Und da müssen wir rangehen und uns überlegen, wie kriegen wir die Präsenz des Arztes besser vermittelt? Was ist die Erfahrung des Patienten, der das dann sieht? Sieht er den Weißkittel? Hört er nur Klappern an der Tastatur? Sieht er da irgendjemanden, der ganz nah in die Kamera guckt? Das müssen wir mehr standardisieren, weil ich glaube, dann können wir mehr aus der Telemedizin rausholen. Und wir müssen die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte in die Lage versetzen, sagen wir mal, algorithmische Diagnostik zu machen. Das heißt also, wie gehe ich denn vor, wenn ich Husten, Schnupfen, Heiserkeit detektieren will? Wenn ich wissen will, könnte es auch eine Lungenentzündung sein oder. Und da fehlen meines Erachtens auch noch entsprechende Literaturwerke, Videos, DVDs, Bücher, um den Leuten das beizubringen.
Herr Gantner, das Motto des Kongresses ist Versorgung 2030. Wenn wir uns also in 6 Jahren wieder treffen, was wünschen Sie sich? Worüber würden wir dann sprechen? Was ist schon erreicht? Was ist so Ihre Vision als Healthcare-Futurist?
Also ich wünsche mir, dass die Versorgung auf dem Land tatsächlich sich verbessert. Dann auch, dass die Kommunen nicht alleingelassen werden damit. Ich nehme das immer wieder wahr, bleibt häufig was an den Kommunen hängen. Dort spüren die das dann auch, weil in Berlin kennt man halt die statistischen Leben. Im Spiegelberg kennt man die Leute, die halt wirklich dann bettlägerig werden, vielleicht auch vor der Zeit versterben. Das führt zu politischem Druck, oft in der kommunalen Ebene. Da ist aber trotzdem eben auch eine Klammheit da an finanziellen Mitteln. Das heißt, ich glaube, da muss man ran. Das sind ja politische Themen, das sind keine technologischen Themen. Bei den technologischen Dingen denke ich, wir müssen uns überlegen, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen wollen. Wir haben das verpennt bei den Social Media. Da gibt es einfach keine Ethik der Social Media. Und da müssen wir uns überlegen, wie erklären wir den Menschen, was ist künstliche Intelligenz? Wie kann man künstliche Intelligenz nutzen? Welche Risiken gibt es da, aber welche Vorteile gibt es da? Was bedeutet die Sammlung von Daten? Was bedeutet die Auswertung von Daten? Welchen persönlichen Nutzen habe ich? Welches Risiko habe ich? Das ist ja auch etwas, was wir mit dem Maker Mobil machen, wo wir sagen, wir machen die digitale Transformation erfahrbar. Also wir können dorthin fahren, wo Medizin auch stattfindet und den Leuten per Aufklärung auch erklären, zusammen mit lokalen Apothekern, mit lokalen Ärzten, mit der lokalen Politik, mit der Krankenkasse, was bedeutet das? Weil wir müssen die Leute vorbereiten dafür. Und das ist in Berlin und in großen Städten sicherlich schon, wird das toll gemacht, aber eben in den ländlichen Regionen, da haben wir noch Nachholbedarf. Und darüber würde ich gerne ins Gespräch kommen, sodass wir dann in 6 Jahren sagen, Mensch, toll, dass wir dieses Projekt gemacht haben, dass wir jetzt diese die Leute befähigen konnten, kluge Entscheidungen zum Thema KI zu treffen, dass das nicht ein Showstopper ist und dass wir vielleicht auch wieder weiter vorankommen, was zum Beispiel auch wissenschaftliche Studien angeht, die man eben auch basierend auf diesen künstlichen Intelligenzdaten oder überhaupt den Daten und der Auswertung durch eine künstliche Intelligenz machen kann. Und insgesamt, mein wichtigstes Petitum ist, wir müssen weiter in Beziehung miteinander bleiben. Ich glaube, da hat die Pandemie uns einfach so übel mitgespielt auf vielen verschiedenen Ebenen. Wir sehen das bei unseren Kindern, die psychosoziale und psychosomatische Herausforderungen jetzt haben, weil sie eben so lange in der Pandemie waren. Wir sehen das bei jungen Erwachsenen, die ihre wichtigste Studienzeit halt irgendwo eingesperrt in einem Zimmer verbracht haben. Und wir sehen das, glaube ich, auch in der Interaktion miteinander, dass wie wichtig das ist, auch solchen Kongressen wie dem Gesundheitsnetzwerk-Kongress, wieder persönlich zusammenzukommen, mal einen Kaffee miteinander zu trinken, mal sich länger miteinander zu unterhalten und sich auch persönlich kennenzulernen.
Herr Gantner, vielen Dank.
Dr. Amir Parasta ist Gründer und CEO von Epitop, einem Unternehmen, das Softwarelösungen für die Gesundheitsbranche entwickelt. Er hat maßgeblich zur Entwicklung innovativer digitaler Gesundheitslösungen beigetragen.
Schönen guten Tag, Herr Dr. Parasta. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
Freue mich auch. Hallo.
Wir sind beim 18. Kongress für Gesundheitsnetzwerke. Was bietet Epitop für die Versorgung 2030 auf dem Weg dorthin besonders an? Womit kommen Sie hier ins Gespräch?
Zusammengefasst mit sinnvollen Lösungen, würde ich jetzt sagen. Weil klar, wir sind ein Tech-Unternehmen und es gibt ja in dem Markt wahnsinnig viel technisch angesetzte Lösungen. Manche funktionieren gut, manche weniger gut. Wir haben halt den Fokus gesetzt, dass wir nicht nur Technik platzieren, sondern die Technik wirklich als Tool nutzen, um die Versorgung voranzubringen. Heißt, wir machen uns wirklich Gedanken, welche Use Cases es gibt, wo die Technik wirklich helfen kann. Und das ist letztendlich das, was wir dann auch umsetzen. Also nicht primär die technische Lösung, um dann zu gucken, dass sie hoffentlich einen Nutzen bringt, sondern machen uns vorher Gedanken, wie können wir was besser machen, leichter machen, günstiger machen, Mitarbeiter, Arbeitskräfte entlasten und gehen damit praktisch rein.
Wenn Sie nochmal kurz Ihr Produktportfolio beschreiben könnten. Sie haben ja für verschiedene Zielgruppen, wie Sie gerade angesprochen haben, verschiedene Pakete auch, die Sie anbieten.
Genau, also wir haben, das Kernprodukt ist ja unsere eHealth Suite, was ja so ein wie ein Werkzeugkasten von verschiedenen Modulen ist. Kern ist, dass wir auf der einen Seite Primärsysteme, also Praxissysteme, Kliniksysteme, Pflegeeinrichtungen technisch integrieren können, dass wir an die Daten herankommen können, die schon da sind, damit eben keine Parallelsysteme aufgefahren werden. Das ist so der erste Schritt. Dann können wir praktisch in einer Region, wenn mehrere Einrichtungen zusammenarbeiten, so die Daten von den relevanten Patienten bündeln, zusammentragen zu einer gemeinsamen Datenbasis. Und mit diesem Datenmodell, was wir auch haben, was auch einmalig ist, können wir dann wirklich Prozesse steuern. Wir können wirklich gucken, okay, wie können wir eben genau die Reise eines Patienten über verschiedene Einrichtungen hinweg so technisch unterstützen, dass es einfacher ist. Das sind so die Kernmodule. Mhm. Und mit diesen Bausteinen können wir halt dann schon hingehen und sagen, okay, die Koordination der Pflege zwischen Pflegeeinrichtungen und Praxen hat da andere Anforderungen, wie jetzt ein onkologisches Netzwerk oder halt ein regionales Praxisnetzwerk. Aber das, mit den Modulen können wir halt einfach gucken, wie stellen wir das so zusammen, dass es halt eben individuell Sinn macht. Und so können wir halt mit dem gleichen Produkt sehr viele individuelle Szenarien umsetzen, abbilden und Nutzen schaffen.
Der Kongress hat das Motto Versorgung 2030, regional, digital, nachhaltig. Gestern wurde über die EPA gesprochen, unter anderem. Und da geht es auch wieder darum, kriegt man die zum Fliegen? Wenn ja, wie? Was ist so Ihr Ansatz? Was ist so Ihr Blick auf die aktuellen Diskussionen, die gerade jetzt eben sehr viel um die EPA, die soll ja das Kernstück der Digitalstrategie des Ministeriums werden. Was ist so Ihre Sicht auf die Vorgänge, die da jetzt gerade auf den Weg gebracht werden?
Ja, also super spannend ist die eine Entwicklung, die die ja tatsächlich in den letzten Monaten sehr stark an Kraft gewinnt, und das ist diese Regionalität, wo man einfach schon auch das Motto regional finde ich super gut, weil wir auch schon der Meinung sind, dass es ja das Gesundheitssystem an sich nicht gibt. Es gibt ja, jede Region ist unterschiedlich, jeder Fachbereich ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Anforderungen, hat unterschiedliche Nöte, unterschiedliche Möglichkeiten. Deswegen muss man schon, wenn man die Versorgung verbessern möchte, in die Regionalität gehen und dann wirklich gucken, welche Bedürfnisse haben wir lokal, regional und das dann auch entsprechend umsetzen. Das heißt, eine Lösung für alle sehen wir nicht. Deswegen ist diese Regionalität super gut. Im Kontext zu EPA sehen wir halt genau da den Konflikt. EPA ist eine Lösung für alle. Und was halt im Moment ein bisschen aus unserer Sicht eine Problematik ist, dass die EPA als der Heilbringer für alles verstanden wird, zumindest von der Erwartungshaltung, dieser Erwartung aber nicht gerecht wird. Und das wissen, glaube ich, viele noch nicht, weil sie glauben, die EPA wird alle Probleme lösen, die wir haben. Und das ist halt so ein bisschen das Thema. Also ich glaube, dass sie im Moment noch in der aktuellen Entwicklung und Umsetzungsplan etwas überbewertet ist. Vor allem, weil wir, wenn wir Prozesse verbessern wollen und die Versorgung verbessern wollen, brauchen wir nicht nur Daten, die von A nach B geschubst werden, sondern wir brauchen Prozesse, wir brauchen Automatisierung, wir brauchen sehr viel mehr Intelligenz aus der Technik heraus. Und da sehe ich noch zumindest in der EPA sehr viel Nachholbedarf, was noch gemacht werden müsste. Ob es gemacht wird, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen unsere Position dazu.
Der Kongress hat das Motto Versorgung 2030, regional, digital, nachhaltig. Gestern wurde über die EPA gesprochen, unter anderem. Und da geht es auch wieder darum, kriegt man die zum Fliegen? Wenn ja, wie? Was ist so Ihr Ansatz? Was ist so Ihr Blick auf die aktuellen Diskussionen, die gerade jetzt eben sehr viel um die EPA, die soll ja das Kernstück der Digitalstrategie des Ministeriums werden. Was ist so Ihre Sicht auf die Vorgänge, die da jetzt gerade auf den Weg gebracht werden?
Ja, also super spannend ist eine Entwicklung, die ja tatsächlich in den letzten Monaten sehr stark an Kraft gewinnt, und das ist diese Regionalität, wo man einfach schon auch das Motto regional finde ich super gut, weil wir auch schon der Meinung sind, dass es ja das Gesundheitssystem an sich nicht gibt. Es gibt ja, jede Region ist unterschiedlich, jeder Fachbereich ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Anforderungen, hat unterschiedliche Nöte, unterschiedliche Möglichkeiten. Deswegen muss man schon, wenn man die Versorgung verbessern möchte, in die Regionalität gehen und dann wirklich gucken, welche Bedürfnisse haben wir lokal, regional und das dann auch entsprechend umsetzen. Das heißt, eine Lösung für alle sehen wir nicht. Deswegen ist diese Regionalität super gut. Im Kontext zu EPA sehen wir halt genau da den Konflikt. EPA ist eine Lösung für alle. Und was halt im Moment ein bisschen aus unserer Sicht eine Problematik ist, dass die EPA als der Heilbringer für alles verstanden wird, zumindest von der Erwartungshaltung, dieser Erwartung aber nicht gerecht wird. Und das wissen, glaube ich, viele noch nicht, weil sie glauben, die EPA wird alle Probleme lösen, die wir haben, ohne zu... Und das ist halt so ein bisschen das Thema. Also ich glaube, dass sie im Moment noch in der aktuellen Entwicklung und Umsetzungsplan etwas überbewertet ist. Vor allem, weil wir, wenn wir Prozesse verbessern wollen und die Versorgung verbessern wollen, brauchen wir nicht nur Daten, die von A nach B geschubst werden, sondern wir brauchen Prozesse, wir brauchen Automatisierung, wir brauchen sehr viel mehr Intelligenz aus der Technik heraus. Und da sehe ich noch zumindest in der EPA sehr viel Nachholbedarf, was noch gemacht werden müsste. Ob es gemacht wird, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen unsere Position dazu. Vor allem, wenn man sich überlegt, was jetzt gerade tatsächlich reguliert wird, da sind wir ja genau in vielen administrativen Prozessen. Und ich glaube, diese Unterscheidung muss man klarer führen, dass man sagt, eine EAU hat wenig mit der Versorgung zu tun. Und das ist die Kommunikation, die Diskussion muss man führen. Sagen, verbessern wir mit der aktuellen Digitalisierungsstrategie wirklich die Versorgung oder verbessern wir die Verwaltung der Versorgung?
Immerhin ein Effekt von der EAO ist, dass man festgestellt hat, dass viel mehr Menschen viel länger krank sind, weil das oftmals nicht gemeldet wurde. Jetzt, wo alles quasi digital erfasst wird, hat man eine andere Zahlenbasis. Also
genau, richtig. Und da sind wir genau in der Verwaltung drin.
Man richtig.
Tatsächlich, die, damit mit einer EAU wird kein Patient besser versorgt.
Nee, aber man hat einen besseren Blick auf die Datenlage.
Genau.
Das hat sich dadurch eindeutig gezeigt.
Genau, völlig richtig. Und deswegen finde ich schon auch, dass es kein Widerspruch ist, dass man sagt, man kann ja vieles, die Verwaltung verbessern, in Bahnen lenken und so weiter. Aber man darf sich nicht vormachen, dass die Digitalisierung damit die Versorgung verbessert. Weil die Versorgung verbessert man schon auch, indem man Patienten mitnimmt. Da muss man halt eben einfach genau diese ganz neuen Möglichkeiten, die die Patienten ja wollen, entsprechend einbinden in die Strategie. Ja. Und das kann ich nicht normieren. Und das ist so, deswegen wird da sicherlich noch einiges kommen. Und ich denke, alles, was kommt, was dazu führt, dass die Patienten eine höhere Selbstwahrnehmung und eine bessere Eigenverantwortung übernehmen, kann nur gut sein. Nur man muss es halt irgendwie einbetten in das Gesamtsystem.
Weil eigentlich muss man sich ja überlegen, gibt es da ganz viele Möglichkeiten. Also wenn ich zum Beispiel meine Medikamente in der EPA habe, wenn ich meine Krankheitsbefunde habe, wenn ich meine Laborbefunde habe von meiner jährlichen Untersuchung, dann am Ende habe ich einfach den Mehrwert, dass man das auswerten kann. Da kann man, wie Sie ja auch sagen, KI drüber laufen lassen und ich kann sagen, halt, achte auf dies, das, jenes oder so. Also quasi, ich glaube, wenn man dieses Nadelöhr durchläuft und die EPA in irgendeiner Form einen Start bekommt, dass dann relativ schnell der Nutzen von dieser ganzen Digitalisierung auch nochmal breiter klar wird?
Grundsätzlich ja, aber ich glaube, dass wir soweit noch nicht sind. Also wenn man die Überlegung, dass man eine EPA hat, die durchsuchbar ist, die Auswertungen erlaubt, ist schön. Ob die EPA in der aktuellen Konstellation, in der aktuellen Spezifikation und in der Umsetzung das ermöglicht, weiß ich nicht. Also deswegen ist es, das ist ja die Erwartungshaltung, die man an die EPA hat, ob sie das erfüllt, sehen wir tatsächlich noch nicht. Deswegen, weil das funktioniert ja nur, wenn es auch substanziiert gefüllt ist. Wenn da wirklich alle Informationen drin sind, die relevant sind, da müssen alle mitmachen. Das muss auch die Technologie der EPA hergeben. Also die Durchsuchbarkeit der gesamten Akte muss die EPA hergeben. Und im Moment ist die Spezifikation da noch nicht so weit, dass man sagt, wir gehen einfach mit Algorithmen über die gesamten Inhalte der Akte und machen da irgendwelche, sondern im Moment ist es immer noch sehr dokumentenbasiert und man muss sich die einzeln anschauen. Und deswegen ist es eine richtige Erwartungshaltung, dass man sagt, wenn sie das könnte, aber dazu muss sie strukturierte Daten haben, dazu muss sie sehr viele Anforderungen erfüllen, was im Moment nicht da ist. Aber ja, alles, was dazu führt, dass die Verantwortung der Patienten für ihre eigene Gesundheit steigert, ist auf jeden Fall gut.
Super. Kongress der Gesundheitsnetzwerke, was nehmen Sie mit von diesem Kongress hier in Berlin?
Dass sich vieles tut. Also die Regionalität ist super. Die vielen Bemühungen und das jetzt auch auf die Agenda zu schreiben, was hier auch im Markt sich immer wieder bestätigt, finde ich super. Auch weil damit so ein bisschen diese große Erwartungshaltung, die Politik muss es jetzt für uns lösen, ein bisschen abgedämpft wird. Weil man jetzt schon immer auch die Möglichkeiten bekommt, vor der eigenen Haustür letztendlich eine Lösung zu suchen, wo man sich ja selber am besten auskennt. Und ich finde, die Signalsetzung ist super und natürlich das Familientreffen, das man ja immer wieder auf dem Kongress hat, ist natürlich schön.
Super. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Barasser.
Sehr gerne.
Timo Steen ist Geschäftsführer der RSG Register Solutions GmbH. Steen studierte Sozialökonomie mit Schwerpunkt Gesundheitspolitik an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Zuvor war er in verschiedenen Positionen für Themen wie E-Rezept und Verordnungssoftware bei der PAV-Card GmbH tätig. Weiter verfügt er über jahrelange Erfahrung im Politikbetrieb als Mitarbeiter für Hamburger Bürgerschafts- und Bundestagsabgeordnete.
Ja, schönen guten Tag, Herr Steen. Ich freue mich, dass Sie Zeit für unseren Podcast hier von Einblick finden. Herr Steen, Sie sind von der RSG Register Solutions G GmbH. Und gestern hörten wir, dass es sehr viele Register gibt. Und was ist da so Ihr Ansatz? Womit werben Sie quasi um Ihre Kunden? Was ist so Ihr Alleinstellungsmerkmal?
Also es gibt nicht viele Unternehmen, die sich darum kümmern, medizinische Register aufzubauen und auch das Know-how haben. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. Der Gedanke, die RSG zu gründen, gründete daher, dass das Endoprothesenregister, ist auch eine Tochter der DGOOC, immer wieder Anfragen hatte. Ihr habt doch solche große Erfahrungen mit dem Betrieb des Registers und dem Aufbau solches medizinischen Registers, dass man gesagt hat, wir outsourcen das in eine eigene Gesellschaft. Und klassische Kunden sind bei uns heute weiterhin medizinische Fachgesellschaften, aber auch die Privatwirtschaft hat ein Interesse, auch in eigener Regie medizinische Register aufzubauen und zu betreiben.
Genau, wenn Sie uns nochmal ein bisschen auf die Sprünge helfen würden, medizinische Register sind ja systematisch anonymisiert beziehungsweise pseudo-anonymisierte Datensammlungen. Ja. Wofür kann man die eigentlich benutzen und warum sind die so wichtig und warum spricht man jetzt gerade auch viel über Register?
Das rührt daher, also dass beim Endoprothesenregister beispielsweise, das mittlerweile 12 Jahre existiert, kann man mittlerweile auf einen sehr langen Datenstrahl zurückgreifen, Datenpool zurückgreifen. Und man kann dann auch nach gewissen Zeit gewisse Aussagen tätigen. Also beispielsweise, wenn wir uns den Bereich der Hüfte anschauen, kann man heute sagen, bei Patienten, die älter als 75 sind, lohnt es sich da sehr stark darüber nachzudenken, die Hüfte nicht locker lose einzusetzen, sondern zu zementieren. Und so tragen medizinische Register natürlich auch dazu bei, die Qualität im Bereich der Behandlung, der Versorgung zu optimieren.
Wie gesagt, gestern wurde gesagt, es gibt sehr viele. Wie kann man die zusammenführen oder was ist da der Ansatz? Und hilft Ihnen da auch das, was von Minister Lauterbach ja mit dem Medizinforschungsgesetz auf den Weg gebracht wird?
Ja gut, das Medizinforschungsgesetz bringt ja eher den Bereich Pharma vorne. Da haben wir jetzt weniger mit zu tun. Wir beschäftigen uns als RSG aber natürlich auch um Thema Vernetzung von Registern. Da möchte ich jetzt allerdings nicht zu tief einsteigen, weil das ein großes Thema seit vielen Jahren ist und wir da an einer Lösung arbeiten, die auch brauchbar ist und die...
Das ist ja spannend, weil es sind ja wohl mehrere hundert Register, die es gibt.
Richtig.
Und die sind teilweise nicht kompatibel oder man kann eben die Dinge nicht zusammenführen. Und es ist ja ein Wunsch, im Prinzip die Daten irgendwie gesamtverfügbar und nutzbar zu machen.
Genau, das Thema Datenschutz ist natürlich immer ein großes Thema. Wir als RSG sind auch nach ISO 27001 zertifiziert, dem höchsten internationalen Standard in Sachen Informationssicherheit und wissen da ganz genau, auch wenn es ums Thema Vernetzung geht, wie das funktioniert, auch datenschutzkonform. Aber es wäre natürlich schon schön für die Zukunft, wenn man auf einen größeren Datenpool zurückgreifen könnte und sich austauschen könnte über die Daten, natürlich da auch immer datenschutzkonform. Im Idealfall patientenzentriert denkt. Also, dass der Patient auch da im Mittelpunkt steht.
Das wünschen sich ja alle Patientinnen und Patienten. Sie haben aber auch noch ein zweites Geschäftsfeld innerhalb der RSG, wenn Sie da doch vielleicht nochmal uns was dazu
genau,
sagen
können. Genau, also wir entwickeln auf Wunsch unserer Kunden sogenannte Prompts, wo wir die Patienten vor und nach der Operation befragen, wann der Zeitpunkt genau ist, diskutieren, besprechen wir mit den Betreibern dieser Register. Da natürlich auch immer mit Einwilligung des Patienten. Also die meisten Register sind ja basieren ja auf Freiwilligkeit. Die wenigsten sind staatlich gelenkt, würde ich es mal nennen, oder betrieben. Genau, betrieben trifft es besser. Befragen die Patienten vor und nach der Behandlung, nach der Lebensqualität. Und das ist eine ideale Ergänzung zum Registerbetrieb, weil die Ergebnisse aus den Umfragen natürlich auch zur Arzt-Patienten-Compliance beitragen kann, dass man dann gemeinsam schaut, so erging es dir vor der Operation, so erging es dir nach der Operation, und dann gemeinsam auf der Grundlage der Ergebnisse eine gemeinsame Entscheidung trifft, wie es dann weitergeht.
Herr Steen, das Motto des 18. Kongresses für Gesundheitsnetzwerke ist Versorgung 2030, regional, digital, nachhaltig. Wenn wir uns in 6 Jahren wieder treffen, was wünschen Sie sich, wie soll die Versorgung dann aussehen?
Ich hoffe, dass die Versorgung dann auch digitaler geworden ist, also dass die digitale Basis geschaffen wird, dass zwischen den Institutionen der Austausch noch stärker stattfindet, dass entsprechende Schnittstellen geschaffen werden, um die Versorgungsqualität in Deutschland weiterhin zu optimieren, zu verbessern.
Vielen Dank.
Gerne.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.